bin Birgit Stark. Ich bin Professorin an der Universität in Mainz, an der Johannes-Gutenberg-Universität am Institut für Publizistik. Mein Fachbereich ist die Kommunikationswissenschaft, aber mit dem Schwerpunkt Medienkonvergenz. Das heißt, ich befasse mich eigentlich mit Themen des Medienwandels. Und dazu gehört natürlich auch Facebook und verändertes Nutzungsverhalten und die Fragen, die wir uns heute auch gestellt haben.
Sie haben neue Studienergebnisse mitgebracht oder das Ergebnis einer Studie, wo Sie sich versucht haben, dem Phänomen tatsächlich der Filterbubble und der Echokammer zu nähern. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Unterscheidung. Es wird oft gerne in einen Topf geworfen. Was ist das eine, was ist das andere?
Ich habe es versucht zu differenzieren und für mich ist die Filterblase eigentlich die Voraussetzung für eine Echokammer. Also man muss eigentlich erstmal in diese Blase geraten, weil dann gibt es gruppendynamische Prozesse oder Zusammenhänge in dieser Blase. Das ist nämlich dann dieser Echokammern-Effekt, dass ich nur noch das höre, also meine eigenen Meinungen höre, diese Konsonantenmeinungen und nichts mehr Neues bekomme. Also immer dieser Widerhall von dem, was reingeht und das ist immer das Gleiche.
Wie kann man jetzt als Wissenschaftlerin messen, welche Effekte es gibt, ohne den Beobachtungsgegenstand zu verschmutzen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass man ja zeigt, dass man misst, dass man interviewt, dass man nachfragt?
Gut, das ist ein altes Thema in der Sozialwissenschaft, ein ganz altes. Aber in dem Fall ist es besonders extrem virulent, weil natürlich ist auch diese Erinnerungsfähigkeit der Befragten, also wenn man jetzt der Frage nachgeht, was machen sie auf Facebook, was nehmen sie wahr auf Facebook, das ist natürlich extrem schwierig, weil der Newsfeed natürlich sehr vermischt ist mit Unterhaltung, Politik, bestimmten Inhalten, dann wieder irgendwie eine ganz persönlichen Meldung. Das ist natürlich ganz eine ganz eigene Nutzungssituation und damit auch eine ganz eigene Situation bei der Befragung. Und aber das ist ein grundsätzliches Problem. Und Ihre Ursprungsfrage, was...
Wie Sie es schaffen, sozusagen in so einer Echokammer zu sein, ohne selber ein Echo auszulösen?
Ich war nicht in der Echokammer.
Na, welche Methode haben Sie denn benutzt, um sozusagen zu Ihren Ergebnissen zu kommen?
Okay, also es war eine klassische Befragung, also in dem Sinne aber eine Tagebuchstudie. Das heißt, wir haben täglich Leute befragt über einen Zeitraum von 14 Tagen, also von 2 Wochen. Und da ist natürlich so ein Effekt dabei, also das nennen wir soziale Erwünschtheit, dass Leute Dinge angeben, wo sie denken, es ist erwartbar, ich sollte es jetzt angeben. Das ist aber dann auch ein Grundproblem. Aber im Prinzip, wir fragen ja nicht, also um auf Ihre Frage zurückzukommen mit der Echokammer, wir fragen ja jetzt nicht, bist du in der Echokammer? Man versucht es ja runterzubrechen und versucht es aufzudröseln, sage ich jetzt mal, um dann ein Gesamtbild zu bekommen und um dann wieder zu sagen, ja, es gibt Indizien für die und die Prozesse und dann habe ich ein Gesamtbild zur Echokammer, ja oder nein.
Es gibt, so zumindest kenne ich das von anderen Studien, so eine Art Anfangsverdacht und dann versucht man so Fragen zu arbeiten, die das entweder bestätigen oder neue Effekte hervorbringen. Wie sind Sie denn methodisch vorgegangen? Was war Ihre Hypothese?
Also wir haben jetzt im Laufe unserer Ergebnisdiskussion gemerkt, dass wir eigentlich schon auch sehr stark geprägt waren von der öffentlichen Diskussion. Wir haben eigentlich gedacht, wir finden Filterblasen oder Echokammern. Also das war die Erwartung. Wobei die war eigentlich mehr in unseren Köpfen, die war nicht explizit in der Forschungsfrage. Die Forschungsfragen waren differenziert. Die haben versucht, diese unterschiedlichen Bausteine des Meinungsbildungsprozesses abzubilden und da eben die Relevanz von unterschiedlichen Informationsquellen abzubilden. Ja. Aber so im Nachhinein kann man sagen, bei der Ergebnisdiskussion ist uns jetzt klar geworden, ja, im Prinzip waren wir auch schon ein bisschen geprägt durch die öffentliche Diskussion. Aber wir haben jetzt natürlich im Nachhinein versucht, das in Relation zu setzen und bestimmte Ergebnisse sind auch ganz klar, wenn man es in der Gesamtheit anschaut, dass zum Beispiel Persönlichkeitsstärke ein relevanter Einflussmerkmal ist oder dass auch ihr Informationsbedürfnis mit reinspielt. Ja? Also nur alles auf eine Plattform und nur Informationsquelle zu verdichten, das wäre zu wenig.
Nun sind diese Begriffe ja keine Begriffe, die jetzt erfunden wurden, sondern Echokammer gibt es, glaube ich, seit Anfang des Jahrtausends und die Filterbubble seit 2011 ist in der Diskussion. Und Sie stellen jetzt fest, die gibt es gar nicht?
Ja gut, das waren ja, also wenn Sie mal sehen, das eine geht auf ein Buch zurück, Sunstein, der hat es sehr weit gefasst. Er hat das auf diese Kommunikationsumgebungen, also auf die Spezialisierung, eine Individualisierung der Mediennutzung zurückgeführt. Und das hat sich jetzt verstärkt durch die Personalisierung von Algorithmen, ja. Und im Fall von der Filterblase war es erstmal eine persönliche Beobachtung, die ein Internetaktivist gemacht hat und auf seinem persönlichen Newsfeed, ja. Und daraus wurde dann, im Prinzip eine Riesengeschichte. Und aber ist also die Sozialwissenschaften oder die Kommunikationswissenschaft, die befasst sich jetzt erst wirklich seit relativ kurzer Zeit und versucht es in ein theoretisches Konstrukt vielleicht zu fassen, weil da steckt unheimlich viel mit drin. Und manche Prozesse sind auch relativ, die sind schon in den 70er Jahren untersucht worden, die Schweigespirale. Also das heißt, wir versuchen das jetzt zu ergänzen, dieses Puzzleteil und diese Bilder und versuchen das zum Gesamtbild zusammenzufügen.
Wie lautet denn dann Ihre wichtigste These? Sowas wie Entwarnung, es ist alles nicht monokausal, sondern wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine eigene Persönlichkeit sind, dass wir Zeitungen lesen, dass wir Medien zur Kenntnis nehmen, dass wir auch Freunde haben und dass dann dieser kleine Ausschnitt völlig überschätzt ist. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst oder wie würden Sie es sagen?
Also Sie haben schon gut zusammengefasst, ja. Ich weiß nicht, ob man es wirklich auf eine These zusammen zuspitzen kann, aber ich glaube, ein Gesamtfazit ist, man muss es differenziert betrachten. Ist natürlich immer langweilig, weil Journalisten wollen eigentlich zugespitzte Thesen. Aber man muss es differenzieren.
Nee, wir wollen die Wahrheit.
Die Wahrheit, das ist das Beste, wenn Sie die Wahrheit wollen. Also man muss es wirklich differenziert betrachten und Entwarnung, das habe ich ja zum Schluss gesagt, ich würde keinesfalls Entwarnung geben. Also es sind vielleicht fassen wir es in drei Punkten zusammen. Erstens, es ist Facebook oder andere Informationsintermediäre sind verankert im Informationsrepertoire und die werden wahrgenommen aus der Nutzersicht ähnlich wie eben klassische, alte, traditionelle Medien, sage ich jetzt mal. Das ist ein Prozess, das ist ein Entwicklungsprozess, der ist noch nicht am Ende, ja? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, in diesen verschiedenen Bausteinen im Meinungsbildungsprozess gibt es unterschiedliche Einfallstore, sage ich jetzt mal, für Missbrauch oder auch für wirklich für diese Gefahrenpotenziale, die man jetzt mit Filterblase oder sonst wie bezeichnen kann, ja. Und diese Gefahrenpotenziale, die in Abhängigkeit von ihren Persönlichkeitsmerkmalen, das ist dann der dritte Punkt, manchmal spitzt sich das zu, kann sich das zuspitzen in bestimmten Fällen, ja, mit einem bestimmten Bildungshintergrund, mit einem bestimmten Alter, bei einem bestimmten Thema, in bestimmten Konstellationen, wie sie sich auf eine spezifische Art und Weise informieren. Und dann kann was passieren, aber und also das ist dann wirklich eine fallspezifische Analyse, wo sie genau hinschauen müssen und wo zum Beispiel, wenn ein kleiner Prozentsatz von Menschen, die sich dann wirklich sehr eingeschränkt informieren und vielleicht auch nur online über bestimmte Themen und über bestimmte Plattformen, das sind dann wirklich Gruppen, Randgruppen, auf die man gesondert achten muss.
Wo kann man das nochmal nachlesen?
Wir sind dabei, unseren Ergebnisbericht zu schreiben und wir sind kurz davor, ihn fertigzustellen.
Und dann findet man den wo?
Dann wird er auch online abrufbar sein bei der LFM, ja.
Also jetzt in Nordrhein-Westfalen?
Ja, bei der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen und ja, ich denke, er ist frei zugänglich.